In diesem Thema Wachstum in der Gnade haben wir ja vieles angesprochen, immer Details versucht herauszuhören, herauszulesen aus diesem Text des 2. Petrusbriefes, dass Berufung nötig ist, um überhaupt Jesus nachfolgen zu können und dienen zu können in dieser Zeit. Dass wir auch eine bestimmte Beauftragung brauchen, die wir uns nicht selber geben können, sondern die nur Gott uns gibt, für bestimmte Bereiche da zu sein und den Namen Jesu zu bezeugen. Dass wir berufen sind, auch dazu im Glauben nicht nur zu stehen, sondern darin gefestigt zu werden, zuzunehmen. Dass der Glaube auch größer wird. Das heißt, die Erwartung über dem, was Gott uns bereitet hat, dass wir es empfangen sollen, auch größer wird. Dass wir mehr erwarten als je zuvor. Denn der Herr will uns mehr Gutes tun, als er schon getan hat. Wir haben darüber gesprochen, dass der Gnadenstand bei uns immer wieder präsent bleiben soll, dass wir wissen, wir sind auf dem Boden der Gnade gegründet und darin sollen wir gefestigt bleiben, nicht auf den Boden der Selbstständigkeit abdriften. Und das Wort Gottes ist immer ein Wort der Gnade, das heißt immer ein Geschenk unverdienterweise, was uns dargereicht wird. Der Herr könnte seine Bibel zuschließen, dass wir es nicht empfangen. Wir können sein Wort nicht erforschen, wir können es nicht ausforschen, wir können es nicht öffnen. Es muss aus Gnaden uns gegeben werden. Sonst bleibt die Bibel ein verschlossenes Buch oder wie viele Menschen sagen, es sei ein Buch mit 7 Siegeln. Wir lesen und verstehen nichts und glauben vielleicht manchmal was zu verstehen, wenn wir selbstständig das verstehen wollen und es ist doch falsch verstanden. Gott selbst in seiner Gnade muss sein Wort aufblättern, in der Weise, wie wir es brauchen, wie wir es verstehen, wie wir es annehmen und umsetzen können. Wir haben uns weiter gesagt, dass Jesus der einzige Weg ist und auch bleibt, dass kein Zutun zu diesem Weg nötig ist und möglich ist, sondern nur Jesus allein führt den Menschen des Glaubens zum himmlischen Vater. Aus dem Wort der Gnade erlangen wir auch den notwendigen Trost, den wir brauchen. Menschentrost und Hilfe, sagt uns ja auch die Schrift, ist wenig Nütze. Gottes Hilfe und Trost ist auf allen Wegen Nütze und soll uns gegeben werden. Wir schauten auch in den Zustand hinein der letzten Zeit, was alles auf uns zukommen kann, was sich bereits schon bewegt unter uns an Falschem und worauf wir zu achten haben, dass wir davon nicht vereinnahmt werden. Das Wort, das kleine Wörtlein Geduld, ist sehr wichtig, wenn man in der Gnade und unter der Gnade leben will. Denn Geduld macht uns empfänglich für die Wegführung Gottes. Er führt anders, als wir denken. Wenn wir nicht geduldig sind, dann laufen wir vorne weg, seitlich weg oder bleiben hinten nach. Wir bleiben nicht in der Nähe des Herrn. Gnade ist ein Geschenk. Wir wissen nie, wie die Gnade sich auswirkt bei uns, welcher Weg plötzlich geöffnet wird. Darum ist die Geduld so nötig, dass wir die Verheißungen des Herrn empfangen. Und Heiligung in dieser Gnade, so haben wir uns gesagt, ist nötig. Die persönliche Umwandlung. Nicht nur Umwandlung, es sind 3 Dimensionen, die dabei sind, die Umwandlung zur Ehre Gottes, sondern auch die Umwandlung zu einem guten Dienst. Arbeitsfähig sollen wir gemacht werden und zum Schluss auch noch zu unserer eigenen Freude. Das ist wichtig, Umwandlung zur Ehre Gottes, dann Umwandlung zur Arbeitsfähigkeit, damit wir überhaupt das tun können, was wir tun sollen. Da brauchen wir eine Veränderung unseres Lebens. Und wenn wir das zulassen, empfangen wir sogar Freude, dass wir nicht mehr das tun müssen, was wir zuvor tun mussten, sondern in eine Freiheit gerückt worden sind. aufpassen sollen wir, dass wir nicht rückläufig werden auf dem Weg des Glaubens, sondern in der Gnade bleiben, dass unser Glaube nicht schwach wird und wir auch nicht auf Abwege gehen, so dass der Glaube andere Dimensionen, andere Richtungen einnimmt, andere Hoffnungen hat, andere Aussichten sucht, sondern der Glaube soll auch ein Geschenk der Gnade bleiben und soll dort vermehrt und geöffnet werden. Das ist sehr wichtig. Wir sollen auch darauf achten, dass nicht das Reden unser Glaubensleben ausmacht, sondern das Leben. Das Leben in der Praxis, im Alltag, im täglichen Leben, im Umgang miteinander, was wir dort leben, das ist Glaubensrealität oder eben auch nicht. Was wir reden, spiegelt noch nicht die Realität des Glaubens wider. Und nun werden wir erinnert durch den Apostel Petrus Anfang des 3. Kapitels an diese Gnadenworte Gottes, die er uns immer wieder zuspricht. Es geht also nicht darum, dass wir Gott betrachten, sondern dass wir uns von Gott betrachten lassen. Dass er uns betrachten darf und sieht, was nötig ist. Denn wir befinden nicht über Gott, sondern er befindet über uns. Darum muss er sein Wort uns öffnen, damit wir hineingenommen werden können in seine Wege. Ich lese heute Abend die ersten beiden Verse aus dem 3. Kapitel, wo Petrus schreibt: Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch die Apostel. Also einleitend, ähnlich wie schon am Anfang in den Kapiteln, ich will euch erinnern. Wir haben vieles geredet, so könnte er sagen, das Kapitel zuvor. Wir haben von vielen negativen Einflüssen geredet. Wir haben von Dingen geredet, die auch uns passieren können, wenn wir nicht aufpassen. Aber jetzt sollen wir erinnert werden an die Verheißungen des Herrn, dass die Freude in uns groß wird, an das Kommen des Herrn. Und ich möchte so sagen, auch heute im Laufe des Tages, wir führten ja manche Gespräche hin und her, auch mit dem Bruder, der gerade hier war, und dann Gespräche, die eben in der horizontalen Arbeit sich bewegten, was wir als Christen hier so tun sollen. Und mir wurde auch immer wieder dabei wichtig, bitte vergesst nicht die Vertikale. Das Kommen Jesu, dazu sollen wir bereit sein, gute Gedanken auch über das Leben hier auf der Erde. Aber das darf nicht die Realität des Kommens Jesu überschatten, dass wir uns auch hier dran nur festhalten, dass wir nur in Anführungsstrichen an den diesseitigen Auftrag Jesu denken und dabei nicht bereit sind auf seine Wiederkunft. Das ist also sehr wichtig, dass wir diese Worte uns zu Herzen nehmen, dass wir unseren lauteren Sinn erwecken lassen und gedenken auch an die anderen Worte, an alle Worte, die uns durch die heiligen Propheten gesagt worden sind, das Gebot des Heilandes, was uns auch durch die Apostel vermittelt worden ist. Wir haben desto fester, so schrieb Petrus, das prophetische Wort. Prophetisch heißt ja ein Wort, was vorausgesagt ist für bestimmte Dinge, die wir noch nicht eingenommen haben. Prophetisches Wort ist, Jesus kommt wieder. Das ist prophetisches Wort. Und dieses prophetische Wort soll Licht und Leben in uns sein, soll nie verdunkelt werden. Bei allem, was wir tun, bei allem missionarischen Einsatz, soll dieses Wort, Jesus kommt, vielleicht schon heute, immer präsent sein. Immer präsent sein. Denn es steht über dem Auftrag in der Welt. Die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, ist größer als der Auftrag der Mission in dieser Welt. Müssen wir einfach sehen. Gott ruft plötzlich diesen und jenen, um ihn einzuführen in das himmlische Reich. Er beruft sich andere Gefäße, die eine Weile auf der Erde auch diesen Auftrag erledigen und ausführen. Aber das Ziel ist das Wichtige. Und dazu sind wir berufen. Warum sollen wir denn Gottes Wort lesen? Wir werden erinnert an das Gnadenwort Gottes. Warum sollen wir es lesen? Weil Gott selber es befohlen hat, dass das Gesagte von ihm aufgeschrieben werden soll. Er hat es angeordnet, zum Beispiel in 2. Mose 17, 14. Und auch an anderen Stellen heißt es, schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch, dass alle das danach auch lesen können, dass diese Worte immer wieder in die Herzen gelesen und gesprochen und gehört werden können. Schreibe es in ein Buch. Darum müssen wir dieses Buch, wo es reingeschrieben ist, auch lesen. Oder denken wir an Offenbarung 1, Vers 11. Was wurde Johannes gesagt? Was du hier hörst und siehst, schreibe es in ein Buch. Also eine Anordnung, das zu tun. Und wenn es in ein Buch geschrieben ist, dann will Gott damit sagen, müsst ihr dieses Buch lesen. Ihr müsst es lesen. Tag und Nacht heißt es in Psalm 1, reden davon, im Herzen bewegen, Gottes Wort immer bewegen aus diesem Buch. Es war ja nicht Johannes, der eine Offenbarung gegeben hat, sondern es war die Offenbarung Jesu Christi, die er jetzt dem Johannes zeigte. Das, was der Herr selber gesehen hat und gehört hat und weiß, das vermittelte er dem Johannes sein Werkzeug und sagt, schreib es auf, damit darin gelesen werden kann. Oder denken wir daran, dass Paulus gesagt hat an seinen Ziehsohn Geistlichen, halte an mit Lesen der Bibel, mit Lesen des Neuen Testaments. Und wenn das so deutlich ist, dann müssen wir auch das tun. Das sollen wir beherzigen. Und ich denke manchmal, auch in unseren Gemeinden, im Christentum, bleibt dieses Lesen oft ein wenig auf der Strecke. Man liest mal hier ein Wort, da ein Wort, aber lesen wir es mit dem Herzen, alles aufnehmen zu wollen, was wir aufnehmen können? Nehmen wir uns Zeit, wirklich Gottes Wort zu lesen oder einen Satz und legen es ad acta, um unseren Gedanken nachzugehen? Manchmal hat man das Gefühl unter den Christen, sie lesen zu wenig in dem Buch, was Gott gegeben hat, wo er angeordnet hat, schreib das in das Buch, damit andere das lesen können. Wenn wir also mit Gott leben wollen in dieser Zeit, wenn wir wissen wollen, immer wieder aufs Neue, was sein Weg ist, müssen wir die Schrift lesen. Nicht unsere Gedanken laufen lassen, was Glaube sein könnte, sondern lesen. Was sagt Gott über mich? Nicht, was denke ich über ihn? Das kann sehr schnell passieren. Ich habe dann auch meine Gedanken und dann kommt man vielleicht ins Spekulieren. Ja, irgendwie sucht man sich dann einen Weg des Verständnisses. Das ist falsch. Sondern wir müssen zu uns reden lassen. Gott sagt, was er denkt. Immer wieder Schritt für Schritt. Also darum sollen wir Gottes Wort lesen, weil er selber befohlen hat, das zum Gedächtnis in ein Buch zu schreiben. Alles, was Gott durch die Propheten im Alten und Neuen Testament und durch die Apostel, ja zuletzt lesen wir ja, durch seinen Sohn Jesus Christus gesagt hat, sollte sein für die Menschen, die da waren, die jetzt leben und die auch zukünftig leben werden. Sie sollten alle Gottes Heilsratschluss erfahren. Ein und dasselbe Wort für alle Menschen. Menschen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unveränderbares Wort. Denn Gott wiederholt sein Reden nicht, weil wir vielleicht es manchmal gerne hätten. Ich habe oft Gespräche, auch in der Seelsorge, ja, der Herr könnte doch zu mir mal reden, so wie er geredet hat zu den Propheten oder so, damit ich es besser weiß, sage ich, warum? Er hat doch geredet, steht doch alles da. Du bist nur zu faul, darin zu lesen in der Bibel. Schon wenn du darin lesen würdest, dann redet er zu dir. Es ist doch das Wort. Warum soll er sich wiederholen? Extra für dich. Es steht doch da. Ja, verstehen wir? Wir sollen durch dieses festgelegte Reden an ihn und seinen Weg erinnert werden. Zuletzt, so steht es im Hebräerbrief, haben wir schon einmal aufgeschlagen, redete Gott durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und das, was Jesus Christus geredet hat, wurde verklärt auch in den Aposteln, die wiederum diese Botschaft weitergaben. Ich lese nochmal diese Verse etwas weiter vielleicht im Hebräerbrief. Nachdem Gott vor Zeiten mehrere Male in verschiedener Weise vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen Tagen, in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist, jetzt kommt eine Reihe von Aufzählungen, was Jesus Christus ist, welche Repräsentanz des himmlischen Vaters, auf die wir unbedingt achten sollen. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Er ist das Ebenbild seines Wesens. Also wenn wir wissen wollen, welches Wesen Gott hat, müssen wir Jesus betrachten und müssen lesen, wie Jesus ist. Er ist das Ebenbild seines Wesens und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Wenn er redet, dann geschieht's. Wenn er redet, dann wird etwas zurückgedrängt. Er trägt alles, die Arten und Unarten, alles trägt er mit seinem kräftigen Wort, um zur rechten Zeit auch einzugreifen, zu regeln, Stopp zu machen und vieles andere mehr. Er ist, der alles lenkt und leitet. Also noch einmal, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und er hat, nur er, vollbracht die Reinigung von den Sünden. Wenn ich also wissen will, immer wieder aufs Neue, wie bin ich rein geworden von meiner Schuld, wie bin ich frei geworden, wie kann ich frei werden, müssen wir Gottes Wort lesen, was Jesus getan hat. Immer wieder lesen. In einem Zwischengespräch mit einem Bruder habe ich dann einmal gesagt, man sollte doch wenigstens einmal in der Woche die Leidensgeschichte lesen. Einmal in der Woche die Passionsgeschichte lesen. Damit wir immer wieder daran erinnert werden, was und wer uns erlöst hat. Damit wir die Leiden mitbekommen. Dieser Weg musste gegangen werden durch den Sohn Gottes, damit meine Schuld getilgt wird. Und das muss man einmal in der Woche so mal zu Herzen nehmen, dass man nicht oberflächlich wird und vergisst der Reinigung der vorigen Sünden. Wir müssen uns immer wieder hineinnehmen lassen. Und das Hineinnehmen lassen, liebe Geschwister, das will uns hier Petrus auch sagen, geschieht nicht allein durch das Sprechen miteinander, sondern durch das Lesen des Wortes Gottes. Da werden wir hineingenommen in diese Erlösung, in die Freude der Reinigung von unseren Sünden. Und weiter heißt es noch in diesem Vers, und er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Auch dieser Glaubensblick soll uns ständig begleiten, jeden Tag, dass wir wissen, unser Heiland sitzt zur Rechten des Vaters. Warum? Damit auch wir dorthin kommen, das ist unser Ziel. Damit, wenn wir rausgerufen werden aus der Welt, dort erscheinen, vor seinem Angesicht. Deswegen müssen wir das immer wieder lesen. Denn wenn wir es nicht lesen, reden wir viel zu wenig über diese Worte. Lesen wir es aber, dann wurzelt es immer tiefer in uns und löst auch Dankbarkeit und Freude jeden Tag in unserem Herzen aus. und er ist so viel höher, auch das ist für unseren Alltag so wichtig, und Petrus will uns deswegen auch erinnern an das Wort, er ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Also höher geworden als alles heißt, was mir begegnet im Alltag, sei ruhig. Bleib ruhig. Er ist höher. Wir lassen uns ja von vielen Kleinigkeiten, wir empfinden sie zwar nicht als Kleinigkeiten, sie sind aber Kleinigkeiten, hin und her bewegen. Schaukeln, mal hoch, mal tief, mal rechts, mal links. Unruhe, mal wieder Frieden. Das sind so kleine Dinge des Tages. Wenn wir aber immer lesen in seinem Wort, merken wir, er ist höher als alle Engel, mein Heiland. Er hat alles im Griff. O Herr, du siehst meine Situation, darf ich dann sagen. Und dann komme ich wieder zur Ruhe. Dann schaukle ich nicht mehr hin und her, sondern bin gefestigt im Alltagsleben. Das kann ja eine Kleinigkeit sein. Ich finde plötzlich das Messer nicht zum Brot schmieren. Wo ist es denn geblieben? Versetzt mich ganz in Unruhe. Wer hat es schon wieder weggenommen? Jesus ist höher als die Engelwelt. O Herr, du weißt, wo das Messer ist. Lass es mich doch finden. Ich will in der Ruhe bleiben, im Frieden bleiben. Verstehen wir? So Kleinigkeiten sind die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben wollen. Und wir sollen Gottes Wort lesen, um ermutigt zu werden, in diesem Gnadenstand zu bleiben. In Offenbarung 22, Vers 18 lesen wir ja auch wunderbare Worte der Verheißung, wo es heißt, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Also erstmal hören und lesen, dass niemand etwas hinzufügen braucht und soll. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm sein Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Dieses Hinzufügen oder auch Wegnehmen können wir auf einen kleinen Bereich mal herunterbringen. Wir wollen ja nichts streichen aus der Bibel. Aber wenn wir nicht in der Bibel lesen, streichen wir in unserem Lebensweg allzu oft die Verheißungen des Herrn für eine Weile. Und dann werden wir Schaden leiden, weil wir nicht mehr erinnert werden an dieses Wort, weil wir dann uns selbst einrichten und selbst orientieren. Und dann ist der Schaden schon vorprogrammiert. Wir tun vielleicht sogar etwas hinzu, indem wir dann eine falsche Hoffnung für uns erdenken und uns auf sie verlassen, nämlich wie die Schrift sagt, verlass dich nicht auf die Menschen, das machen wir dann. Und dann erlangen wir auch Plagen. Plagen durch die Menschen, weil sie uns das nicht geben können, was Gott uns gegeben hat und geben will. Verstehen wir? Nichts im Lebenswandel hinzutun oder abtun, es kann sonst auch Schwierigkeiten für uns bedeuten. Bibel lesen, Gottes Wort lesen, immer wieder aufs Neue. Und niemand sage, er hätte schon alles verstanden. Eine Musikmitstudent, ein Kommilitone, traf mich auf der Straße nach unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Und er fragte mich dann darüber aus, wo ich denn nun sei, wo ich denn nun singe, wo ich denn nun etabliert bin. Und unterhielten wir uns darüber, dass ich jetzt nun einen neuen Weg in Jesus Christus gefunden habe. Er war ja auch Sohn eines Pfarrers. Und er sagt, er hätte jetzt auch die Bibel gelesen und jetzt hat er das Anrecht, sie auch zu kritisieren. Er weiß alles, was drinsteht. Ja, er weiß, was drinsteht. Und da sagte ich, nein, wir müssen sie immer wieder lesen. Wir wissen nicht, was drinsteht. Und dann ließ er mich mit dieser Sache auf der Straße stehen. Er schrie mich fast an, dass ich nicht mehr da singe, wo ich vorher gesungen habe. Aber er meint jetzt, er hat die Bibel gelesen, er hat sie ja eben verstanden, das Ganze, und ist fertig, jetzt kann er sie beurteilen und sie kritisieren. Nein, wir haben nie als Kinder Gottes Gottes Wort ausgelesen. Wir haben es auch noch nie gänzlich ausgelebt, sondern wir wachsen in der Erkenntnis und erkennen immer wieder Neues, was uns noch fehlt, was wir noch nicht haben. Und darum müssen wir immer wieder lesen, was dran ist. Und ich sage da nichts Besonderes, das bestätigen die Geschwister immer wieder, das habe ich ja noch nie gelesen, obwohl ich es 100-mal gelesen habe, 1000-mal. Aber jetzt ist es ganz neu. Und das ist das, was wir brauchen. Immer wieder die neue Schau für neue Wege, für neues Wachstum, für die Zeit, die uns Himmel anführt. Alles, was wir wissen müssen, um Gott wohlgefällig hier auf dieser Erde leben zu können und auch bereit zu sein auf sein Wiederkommen, ist festgeschrieben in der Bibel. In dem Wort, wovon Gott gesagt hat, schreib es in ein Buch. Darum gehört die Bibel zur täglichen Seelenspeise eines Gotteskindes. Denn die Schrift lehrt uns, den Weg des Segens zu gehen, den Segen auch einnehmen zu wollen. Die Schrift überführt uns aber auch von falschen Wegen. Sie allein zeigt uns auf, wo wir abgedriftet sind. Ein Mensch kann das nicht. Das merken wir, wenn Menschen versuchen, uns aufzuzeigen, wo wir falsch sind, wehren wir uns. Ist ja unerhört, dass der mir gerade sagen will, ich bin falsch. Wir nehmen das nicht an. Wir müssen es auch nicht immer annehmen. Aber wenn wir Gottes Wort lesen, dann nehmen wir es an. Dann beugen wir uns, dann wissen wir, das ist Gottes Wort. Deswegen müssen wir die Korrektur auch durch das Wort zu uns lassen, nicht durch Menschen. Die Bibel baut uns aber auch auf und lässt uns vollkommener auf den Wegen des Herrn wandeln. Sie sagt uns immer wieder zu, sie macht uns Mut, weiterzugehen und andere Perspektiven noch zu sehen und einzunehmen. Die Schrift zeigt uns auch das Wesen, was wir haben dürfen, sollen und wie wir es empfangen. Es schleift uns ab und bringt uns hinein in das gute, Gott wohlgefällige Leben. Wer also die Bibel nicht liest, wird nie die Wahrheit über sich erkennen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, sagt Jesus. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und wer das Wort Gottes liest, der erfährt die Wahrheit über sich selbst. Und manchmal zur Hilfe auch über den anderen. Aber in erster Linie über sich selbst. Das ist für mich also immer sehr wichtig gewesen, auch schon am Anfang des Glaubenslebens, dass ich die Bibel nie für einen anderen lese. Dass ich sage, oh, das müsste der mal lesen. Nein, habe ich mich gewehrt dagegen. Sondern die Bibel muss ich für mich lesen. Ich muss verändert werden, damit ich dem anderen, der vielleicht noch nicht so verändert ist, richtig begegnen kann. Es kommt ja auf mich an. Ich muss für mein Verhalten Rechenschaft ablegen, nicht für das Verhalten der anderen. Da müssen sie selbst Rechenschaft ablegen. Darum muss ich die Bibel für mich lesen und mich umwandeln lassen in das Wesen Jesu. Das Wort Gottes macht uns auch tüchtig zu allem guten Werk, so können wir es auch lesen, zu allem guten Werk, das Gott gefällt, das wir für den Herrn Jesus hier in dieser Welt ausführen dürfen. 2. Timotheus 3, Vers 16, wir haben das schon gelesen, dass alle Schrift eingegeben Nütze ist zur Korrektur, zur Verbesserung des Lebens, zur Erkenntnis der Wahrheit, ja, zur Umwandlung dahingehend, dass wir wertvoll werden im Dienst für den Herrn in dieser Zeit. Erinnern, sagt Petrus hier, ich lese nochmal diesen Vers, wo er sagt, ich möchte euch nochmal an die Verheißung, an das Wort Gottes erinnern. Es ist der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind. Das brauchen wir immer wieder, dass wir erinnert werden. Obwohl wir ja oft Gottes Wort gehört haben, auch in der Gemeinde, Sonntag für Sonntag, Dienstag für Dienstag, bei uns ist die Bibelstunde dienstags, und auch gelesen haben, müssen wir trotzdem immer wieder an das Wort Gottes erinnert werden, damit wir nicht nur in Gedanken es aufnehmen, in der Erkenntnis, denn die Schrift sagt, wenn wir nur eine Erkenntnis vom Kopf zu nehmen, werden wir Aufgeblasene. Aufgeblasene, Überhebliche, die einherspazieren, als ob sie etwas Großes wissen, aber doch nicht leben. Also das Wissen bläht auf, die Liebe zu Gott und somit auch die Agapeliebe dann zum Nächsten bessert. Es geht also um das Leben, sagt uns die Schrift. Darum erinnert werden, dass wir nicht allein das Wort hören, sondern auch darin leben. In 1. Johannes 2,20, das habe ich schon aus dem Kopf zitiert heute, wird ja gesagt, dass wir in Wahrheit die Belehrung in uns haben. So wir im Glauben und Glaubensgehorsam leben, werden wir stets und ständig an jeder Ecke durch den Geist Gottes gemahnt. Die leise Stimme sagt, tu es nicht. Die leise Stimme sagt, warte ab. Jetzt ist es dran. Der Geist Gottes redet in jedem Wiedergeborenen. Allerdings in einer Form, die man überhören kann, wenn man sie überhören will. In einer Form, gegen die man sich wehren kann, wenn man nicht drauf eingehen will. Aber wenn man drauf eingehen will, hört man dieses Reden in den Gedanken, in dem Bewusstsein. Dies ist der Weg, den gehe. Mach das jetzt. Schieb es nicht auf die lange Bank. Pack es jetzt an. Das verspürt man. Und wenn man es dann tut, weiß man, es war genau richtig. Genau richtig, merkt man im Nachhinein. Ja? In Johannes, 1. Johannes 2, Vers 20, ihr habt die Salbung, das heißt also den Heiligen Geist von dem, der heilig ist, und ihr habt alle das Wissen, also in uns wohnt das, was wir wissen müssen. Niemand, der wiedergeboren ist, ist in Wahrheit ein Unwissender, sondern er ist höchstens einer, der dieses Wissen, was er in sich hat, noch nicht zugelassen hat. Aber er ist ein Wissender durch den Heiligen Geist. Ich habe euch nicht deswegen geschrieben, sagt Johannes, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie. Und ihr wisst zugleich, dass in der Wahrheit keine Lüge ist und aus der Wahrheit keine Lüge kommt. Das, was ihr habt und wisst durch den Heiligen Geist, ist immer, immer, immer die Wahrheit. Immer die Wahrheit. Und in Vers 27 noch einmal, die Salbung des Heiligen Geistes, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Also wir verspüren auch hier, dass Johannes, wie eigentlich auch Petrus und die anderen Apostel durch den Geist Gottes uns sagen wollen, ihr seid mit Christus total selbstständige, also von Menschen unabhängige Kreaturen geworden. Ihr habt die Wahrheit und die Wegweisung in euch. Und ihr braucht jetzt nur diese Wahrheit zulassen, damit ihr mit dem Glaubensbruder, der Glaubensschwester in Verbindung und Ergänzung leben könnt für den Auftrag. Das ist das Wichtige. Manchmal habe ich gesagt in Berlin in der Gemeinde, was heißt Gottesdienst und Gott dienen? Das heißt, dass jeder zuvor zu Hause für sich gebetet hat, dass seine Gaben und Fähigkeiten mobil werden, wenn er in die Gemeinde kommt, um sie anzubieten. Nicht mit der Erwartungshaltung, dass andere mir was geben, sondern ich das zu geben habe, was mir geschenkt ist. Wie es Petrus sagt, ein jener diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Und wenn jeder mit diesem Angebot ankommt, dann kann es nur noch zu einer guten Ergänzung gelangen, nicht zu einem Gegeneinander. Aber weil viele das Angebot gar nicht mitbringen, sondern leer gepowert von der Woche kommen, gar nichts mitbringen, nur eine Erwartungshaltung, dann gefällt ihnen oft nicht das oder das oder das, was sie kriegen. Sind zu wenig. Ja, aber wenn jeder das mitbringt, was er hat und nicht erwartet, dann kommt es zu einem guten Ganzen. Das meint hier Johannes, das meint auch Petrus, was der Herr in unserem Leben bewirkt hat. So haben also auch die Engel schon nach der Auferstehung Jesu genau das gemacht, wovon Petrus hier spricht. Er hat die Frauen am offenen Grab, am leeren Grab erinnert. Wisst ihr das nicht? Doch, ihr wisst es ja. Aber ihr müsst erinnert werden. Lukas 24, 6 bis 8, lesen wir mal das. Lukas 24. Die Frauen weinten ja. Und in Wahrheit gab es gar keinen Grund zum Weinen. Das Weinen ist nur aufgekommen aufgrund der Vergesslichkeit. Der Vergesslichkeit dessen, was in sie gepflanzt war und was sie bereits gehört haben. Hätten sie das nicht vergessen, hätten sie nicht geweint. Hätten sich gefreut. Ach, das Grab ist ja leer, die Tür ist ja offen, wunderbar. Ist uns ja gesagt worden. Dreimal hat der Jesus das den Jüngern ja gesagt. Aber sie haben es vergessen. Und in Lukas 24, Vers 6 steht es da: Sie erschraken, die Frauen, sie erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die Engel zu ihnen: Was sucht ihr denn den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, ist auferstanden. Denkt doch daran, wie er euch das gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Was sagte er? Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Denkt doch mal daran. Und sie gedachten an seine Worte, steht hier. Plötzlich, ja, na, dann brauchen wir nicht mehr weinen. Ist ja alles gut. Eben erinnert werden, dass wir nicht weinen. Wir weinen oftmals, weil wir das Wort Gottes vergessen. Und wir müssen erinnert werden, dass der Herr mit uns ist. Kein Grund zum Weinen. Wir hatten uns ja persönlich ja mal zitiert, die Situation des Propheten Elia. Der Herr hat gleichsam auch gesagt: Elia, was ist los? Warum weinst du eigentlich hier? Erzähl doch mal. Ja, da haben die mich da verfolgt und die Propheten, ja, die haben sie, und die Isabel trachtet nach meinem Leben. Na und? Was ist denn los? Bin ich nicht mehr da? Bin ich nicht mehr da? Also nun, wir würden sagen, halt mal die Füße still. Jetzt gehst du wieder nach Hause und jetzt wirst du den und den Auftrag ausführen. Geguckt, ja, da ist er gegangen. Da war das Weinen zu Ende. Vorher wollte er noch sogar sterben. Ja, so schlimm war das. Weil er einfach den Trost Gottes vergessen hat. Und so geht es uns auch. Und die Frauen auch, da gedachten sie an das Wort. Ja, wenn das so ist, dann gehen wir mal gleich hin und erzählen den anderen das. Er ist doch auferstanden. Er lebt. Vergesse ich nicht. Das stimmt. Durch diese ständige Erinnerung an das Wort Gottes soll unser Leben also auch fruchtbar und segensreich werden. Die Frucht kann ja des Zeugnisses nicht entstehen, wenn wir ängstlich bleiben, verzagt und traurig bleiben. Da kann ja keine gute Frucht des Glaubens entstehen. Da kann ja kein Lob Gottes entstehen. Da kann ja kein Wort der Dankbarkeit zu hören sein vor den Menschen. Ich bin Gott dankbar. Ja, wofür? Du weinst ja gerade und bist ja schrecklich niedergeschlagen. Da sehe ich keine Dankbarkeit. Verstehen wir? Das bleibt auf der Strecke dann. Wenn das Wort Gottes in der Erinnerung nicht unser Leben durchzieht. Wir dürfen und sollen aber fruchtbar und segensreich sein und darüber sogar noch Lohn empfangen. Dafür, dass wir uns einfach freuen an Gottes Wort. In Psalm 19 heißt es folgendermaßen, auch prophetisches Wort, Aussicht auf das Künftige, auf das Tägliche, in Vers 10 bis 12. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit allesamt gerecht. Ein wunderbares Wort. Alles ist Wahrheit, was Gott sagt. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, die Rechte des Herrn, der hat einen großen Lohn. Hier ist also Frucht des Lebens und Segen des Glaubenslebens verheißen und auch bestätigt. Wir spüren also, dass die Apostel nicht aus eigenem Gutdünken und Überzeugung geredet haben, als wüssten nur sie etwas, sondern aus den Gründen, selber Hilfe aus Gott erfahren zu haben und zu sagen, lass den Herrn deine Hilfe bleiben, deine Freude bleiben, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Denn Paulus sprach ganz deutlich auch darüber, wiewohl er Apostel war und Anweisungen aussprechen konnte, nahm er sich sofort zurück und sagt, nicht, dass wir Herren sein über euren Glauben. Sondern, wie es auch Petrus dann sagte, wir wollen und sollen nicht herrschen über die Gemeinde, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Also er nahm sich gleich zurück. Ich bin nicht derjenige, der etwas wüsste, sondern ich sage nur das im Auftrag meines Meisters, was er mir auch gesagt hat und was ich mitteilen soll. Wir wollen und sollen euch helfen dadurch zur Freude. Wir herrschen durch die Anweisung nicht über euch, sondern wir stehen euch hilfreich zur Seite. So erinnert also auch Petrus in seinem Brief, dass Glaube an Jesus Christus in dieser Welt zwar sehr angefochten wird, aber am Ende die unaussprechliche Herrlichkeit zu sehen bekommt, erleben kann. Und dass auch die letzten Tage, die in einer besonderen Weise das Glaubensleben der Kinder Gottes anfechten will, durch die Spötter, von denen wir gelesen haben, die auftreten und noch lesen werden, die offene Verhöhnung des Glaubens, Lächerlichmachung des Glaubens gekennzeichnet ist, doch nur eine Durchgangszeit bedeutet. Es ist nicht eine bleibende Zeit. Auch die letzten Zeiten sind keine bleibenden Zeiten. Am Ende steht die Herrlichkeit Gottes durch die Wiederkunft Jesu. Und hier möchte ich mal noch aufmerksam machen auf diese Aussagen im Blick auf die Wiederkunft Jesu vor aller Welt, vor dem Volke Israel und was dann gefeiert werden soll und warum. Zum einen lesen wir in der Offenbarung 1, Vers 7, dass Jesus Christus wiederkommt, um sein Reich anbrechen zu lassen auf Erden. Aber nicht alle Leute davon begeistert sind, sondern viele werden wehklagen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen, so ist es. Das heißt also, das, was in den letzten Tagen sich an Spott und Hohn aufgemacht wird, wird sich fürchten vor der Wiederkunft Jesu. Aber andere werden sich freuen, weil sie endlich auch erlöst sind von dem Druck dieser letzten Zeiten. Denn die letzten Zeiten haben nicht das letzte Wort. Die Wiederkunft Jesu ist der wichtige Punkt auch in unserem Leben, die wir immer im Auge haben sollen. Ich sagte vorhin, Missionsarbeit ist gut, aber wichtiger ist die Wiederkunft Jesu und die Bereitschaft, ihm entgegenzugehen. Ist wichtiger, steht höher. Missionsarbeit ist auch wichtig, aber wichtiger ist dieses Ziel. Denn wir können täglich aus dieser Zeit genommen werden. Im Propheten Sacharja wird auch etwas geschrieben über diese Wiederkunft Jesu, auch im Blick auf das Volk Israel, denn er wird kommen da, wo er schon gewesen ist, in Jerusalem. Bei seiner Himmelfahrt sagten die Engel zu den Jüngern, was schaut ihr da nach oben? Diesen Jesus, den ihr gesehen habt, gen Himmel fahren, der wird genauso auch wiederkommen. Und wir lesen es, dass seine Füße tatsächlich wieder auf dem Ölberg stehen werden, von dem Berg er gen Himmel gefahren ist. In Sacharja 14 erstmal die ersten vier Verse. Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Also du wirst das wiederkriegen, geschenkt, was die Heiden dir weggenommen haben. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem, und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und Vers 8 weiter. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum Meer im Osten, das heißt also zum Toten Meer, und die andere Hälfte zum Meer im Westen, zum Mittelmeer. Und so wird es sein im Sommer und Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande, über alle Lande. Und zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und Vers 16 weiter. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über das wird's nicht regnen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter, heute Ägypten, Umsturz, Neuregierung, nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der der Herr alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Heiden, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Zu der Zeit wird auf den Schellen der Rosse stehen, heilig dem Herrn. Und die Töpfe im Hause des Herrn werden den Becken vor dem Altar gleichgestellt. Und es werden alle Töpfe in Jerusalem und Juda dem Herrn Zebaoth heilig sein, so dass alle, die da opfern wollen, kommen werden und sie nehmen und darin kochen werden. Und es wird kein Händler mehr geben im Haus des Herrn Zebaoth zu der Zeit. Hier wird also deutlich gesagt, dass das Ziel die Wiederkunft des Herrn ist, der das letzte Wort über das Geschehen dieser Welt hat. Die letzten Tage haben nicht das letzte Wort, sondern die Wiederkunft des Herrn. Er wird König aller Lande sein und alle müssen ein Fest mitfeiern. Das ist das Laubhüttenfest. Und warum? Es gibt ja sieben Feste. Es ist das siebente Fest im siebenten Monat. Und zwar das Laubhüttenfest symbolisiert die absolute Freiheit aus der Knechtschaft der Sünde hin zu der Gebundenheit in der Gerechtigkeit des lebendigen Gottes. Und die soll bekannt werden. Anerkannt werden und bekannt werden. Das Laubhüttenfest, wir finden das in 3. Mose, auch 23, ist ja das siebente Fest von den verordneten Festen, die auch in demselben Kapitel stehen. Und dieses Fest folgt unmittelbar auf den Versöhnungstag, den Yom Kippur. Der große Versöhnungstag ist der Tag, wo einmal im Jahr der hohe Priester mit Opferblut für das ganze Volk vor das Angesicht Gottes im Allerheiligsten trat und das Volk versöhnte durch das Blut. Und das ist genau das, was Jesus Christus tat im himmlischen Heiligtum, mit seinem Blut das ganze Volk versöhnt hat. Unabhängig davon, ob der Einzelne die Versöhnung annahm oder nicht. Denn was Jesus tat, nimmt nicht jeder an. Aber die Versöhnung ist geschehen. Sie ist geschehen. Sie ist für jeden Menschen geschehen. Das Blut ist für jeden Menschen geflossen. Und diese Versöhnung soll bezeugt werden. Auch diejenigen, die sie nicht annehmen und immer noch in dem Gequältsein ihres Eigenlebens und unter der Führung des Geistes dieser Welt stehen, müssen bekennen, eigentlich bin ich erlöst. Ich muss Gott Recht geben. Er hat mich nicht vergessen. Ich bin schuld. Er ist nicht schuld. Deswegen muss das Laubhüttenfest gefeiert werden. Israel ist ja aus Ägypten erlöst worden, aus dem Haus der Knechtschaft. Und alle Menschen sind in Jesus Christus aus der Knechtschaft der Sünde erlöst worden. Durch das Blut Jesu ist bezahlt worden an den Widersacher, den falschen Morgenstern, der gesagt hat, die gehören alle mir. Warum gehörten sie alle ihm? Weil sie gesündigt haben, sind sie alle mein. Sie sind nicht mehr Gottes. Und dann kam Jesus und sagt, ich bezahle dafür. Bezahle dafür. Jetzt gehört ihr keinem Seele mehr. Jetzt gehören sie alle mir wieder. Alle mir. Ich habe für alle bezahlt. Und das Laubhüttenfest, das ist das Fest der Ernte auch, soll dann 8 Tage gefeiert werden. Im Gedenken daran, dass das sichtbare Volk Israel aus der Knechtschaft erlöst worden ist und wieder gesammelt wird und erlöst wird und dass wir alle erlöst worden sind durch den hohen Priester des Lammes Blut. So könnten wir, Scofield hat das mal so angemerkt, das Fest der Laubhütten ist auch das Fest der Einsammlung wie des Herrn Abendmahl für die Gemeinde. Beides als Erinnerung und als Prophetie für Israel gegeben, als Erinnerung an die Erlösung aus Ägypten, als Prophetie und Ausschau auf die Königreichsruhe Israels nach seiner Wiedersammlung und Wiederherstellung, wenn dieses Fest wieder Erinnerung sein wird, nicht allein für Israel, sondern für alle Nationen. Das wird dann gefeiert. Alle müssen die Ehre geben und sagen, jawohl, ich bin schuld, wenn ich verloren gehe. Und ich staune, wir wissen ja nicht, wie das so zugeht im Herzen eines Menschen, dass im Propheten Jesaja steht, dass selbst im tausendjährigen Reich auch die Sünder nicht Buße tun. Sie werden mit alt werden, sie genießen einfach den Segen des tausendjährigen Reiches. Da steht auch, die Sünder werden 100 Jahre alt sterben. Aber sie bekehren sich nicht. Und darum gibt es dann viele, die in der Zeit, wenn der Widersacher noch mal kurz losgelassen wird, verführt werden können, noch mal gegen Gott. Die sind immer noch da. Die Bekehrung ist ein Geheimnis. Ich würde von mir aus denken und sagen, ja, wenn Sie doch schon diese Herrlichkeit hier auf Erden sehen, was hält Sie denn eigentlich auf, wirklich Ihr ganzes Leben hinzugeben? Warum wollen Sie denn bloß die Früchte des Landes genießen? Diesen Strom, der vom Heiligtum kommt und alles fruchtbar macht? Warum wollen Sie nicht Ihr Leben geben? Das sind offene Fragen, die wir persönlich gar nicht so beantworten können und nicht verstehen können. Aber es wird gesagt, dass es so ist. Und viele da noch verführt werden gegen den lebendigen Gott. Also, Erinnerung an das letzte Wort des Herrn soll uns gegeben werden, damit alle auch den Sieg Jesu feiern in diesem Laubhüttenfest, den Sieg des Herrn, den er errungen hat am Kreuz auf Golgatha. Wichtig ist, was Petrus sagt, auch zu uns, und das möchten wir uns nochmal vors Herz stellen, dass wir die Anfechtung der Zeit bei allen Wirrnissen nicht überbewerten sollen. Sie sollen uns auch nicht ärgern. Sie haben kein Anrecht, uns zu ärgern, weil wir ja frei geworden sind. Wir registrieren sie, sie sind da, aber sie sollen keinen Zugriff auf unser neues Leben haben. Darum sagte der Herr auch in Johannes 15 bereits zu seinen Jüngern, machte sie darauf aufmerksam, in Vers 20, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Also regt euch nicht auf darüber. Haben sie mein Wort gehalten, dann werden sie auch eures halten. Also mit anderen Worten, seid doch nicht verwundert. Lasst euch nicht in Angst bringen dadurch. Das ist das Normale in dieser Zeit. Aber Jesus, er hat das letzte Wort. In Kapitel 16 lesen wir dann in Vers 1 bis 4, das, so spricht der Herr, habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Hier könnten wir sagen, also er weiß, dass die Jünger nicht abfallen wollen, sondern dass ihr nicht nachlasst, dass ihr euch nicht ärgert, wenn der Verfolgung kommt, nicht aufregt. Das ist normal. Das gehört dazu. Wenn ich, euer Meister, dies erdulden musste, ist es doch was Geringes, dass ihr das auch erlebt. Das ist nicht anormal. Aber ihr seid da für diejenigen, die das Wort Gottes hören wollen, und dies dürft ihr ihnen sagen. Ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war ja bei euch, aber jetzt denkt daran. Also wir sollen uns nicht erregen lassen durch die Zeitströmungen, sondern einfach bei Jesus bleiben und somit bei seinem Auftrag. In 1. Korinther 15, die ersten beiden Verse, erinnert auch der Apostel Paulus an das Evangelium vom Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu, wodurch uns ja Vergebung zuteil geworden ist, der Sünden und das ewige Leben geschenkt worden ist. Da schreibt er, ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt, indem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Es sei denn, ihr habt es wieder vergessen. Wo wir das vergessen, tritt immer Traurigkeit ein. Immer. Wo wir das Wort Gottes vergessen und diese Erlösung, können wir nie froh sein. Wir werden uns immer stoßen an den Gegebenheiten der Zeit. Und wir werden auch nicht kraftvoll sein, die Gegebenheiten der Zeit zu überwinden. Es wird uns alles eine Not werden. Wir sind kraftlos, unser Leben wird wieder vom Widersacher gegängelt und Freude und Zeugnislosigkeit machen sich nicht, also Freude nicht mehr breit und die Zeugnislosigkeit macht sich breit. Das ist das, wenn wir das vergessen. Paulus sagt, ich erinnere euch dieses Evangeliums. Bleibt da dran. Wir hatten ja von Judas, dem Bruder des Herrn, auch etwas gelesen. Er sagt auch, dass Glaube und Treue allein wichtig sind, damit der Lohn auch empfangen wird, den der Herr uns bereitet hat. Aber Unglaube und Untreue wirkt immer Schaden. Das können wir in Judas 5, 17 und 18 nachlesen. Also, immer wieder eine Zurückführung, das ist soweit der wichtige Punkt, Zurückführung auf das bestehende Wort Gottes. Nicht auf ein neues, anderes Wort Gottes, auf das bestehende. Davon, wo Gott gesagt hat, schreib es in ein Buch, es besteht. Lass dich dahingehend immer wieder zurückführen zu dem bestehenden Wort Gottes in Jesus Christus. Denn wir empfangen keine neuen Offenbarungen. Es gibt keine neuen Offenbarungen. Es gibt nur die, die bereits geoffenbart worden sind. Sie können uns neu erleuchtet werden, zum Leben für uns erweckt werden. Aber es gibt keine neuen Offenbarungen und keine speziellen Offenbarung für die, die das Wort Gottes nicht lesen wollen. Weil Gott sich eben nicht wiederholt, sondern er hält sich ganz fest an sein Wort. Was er einmal sagt, steht fest. Er revidiert es nicht, er erweitert es nicht, er nimmt es nicht zurück. Sogenannte neue Offenbarungen, von denen wir auch manchmal hören, befinden sich immer im Bereich der Irrlehrer und der Irrlehren und haben keinen Bestand. Petrus sagt, und da will ich den letzten Punkt noch ansprechen, ich erwecke euren lauteren, reinen Sinn. Diesen lauteren, reinen Sinn haben wir ja geschenkt bekommen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Unser menschlicher Sinn ist ja nicht rein und auch nicht lauter, sondern er ist auf sich selbst fixiert und sucht, wie er am besten durchkommt überall, auch auf Kosten anderer. Aber der Sinn durch den Heiligen Geist ist rein und lauter. Den will der Apostel ansprechen durch den Geist Gottes und sagen, das soll wieder nach oben kommen. Das heilsame Wort Gottes zu jeder Zeit. Es soll uns den Weg weisen, ganz individuell durch diese Welt, in dem Auftrag, im Leben miteinander, damit wir auch in der Beständigkeit bleiben, Jesus nachzufolgen. Also noch einmal, das Lesen in der Heiligen Schrift ist ein wichtiger Appell. Ein Appell an unsere Glaubensaufrichtigkeit. Glaubensaufrichtigkeit. Und weil es in diesem Punkt bei vielen religiösen Menschen mangelt, lesen sie auch wenig oder gar nicht in der Bibel. Weil die Glaubensaufrichtigkeit nicht vorhanden ist. Man zitiert sich gegenseitig mehr, was die BZ sagt. Da weiß man dann gut Bescheid, aber nicht, was die Bibel sagt. Wie die Ergebnisse der unterschiedlichen Spiele ausgehen, wie viel Murmeln der eine dort in das Loch geschoben hat und der andere, wie viel Triesel gerollt sind oder wie schnell der Roller fuhr. Das ist viel interessanter oft, als dass wir uns informieren gegenseitig, was Gottes Wort uns Freudiges sagt. Unser lauterer Sinn soll aber mobilisiert werden, der hat nicht in erster Linie das Interesse an dem Sandkastenspiel, sondern an dem, was Gott sagt. Das ist die innere Freude. Und hier leben die Gläubigen dann in der Bestätigung von dem, was Petrus Jesus gegenüber ausgerufen hat, als er so in dieser Schwierigkeit war mit seinen Mitjüngern, und sahen, dass viele Menschen weggingen von Jesus, weil sie einfach lieber, ich sag's nochmal, die Ergebnisse der Sandkastenspiele hörten, als das, was im Himmel vor sich geht. Und dann gingen viele weg, das ist uns zu schwer. Nein, nein, wir sind doch schließlich mit beiden Füßen auf der Erde. Was sollen wir denn das jetzt hören? Das, die Rede kann doch keiner hören. Und sie gingen weg. Und Jesus sagt, welche Rede wollt ihr hören? Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch Sandkastenspiele lieber üben? Und dann sagten sie das, was wir sagen, wenn unser lauterer Sinn erweckt wird. Herr, wo sollen wir denn hin? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus. Wo sollen wir denn hin? Das macht doch unser Leben aus. Und das will Petrus auch sagen. Ich möchte euren lauteren Sinn erwecken, damit ihr das immer wieder sagen könnt. Du hast Worte des ewigen Lebens. Das brauche ich. Das prägt mich in meinem Alltag. Das bringt mich auch durch schwierige Zeiten hindurch. Und hier hören wir auch die Stimme des Psalmsängers im Psalm 119, Vers 33 bis 38, wie er Folgendes sagt, mit dieser Bitte, die er einfach ausspricht in diesem Sinne und sagt, zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Unterweise mich, das ist auch so ein Flehen des lauteren Sinnes, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen. Führe mich auf dem Steig deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran, ich freue mich darüber. Neige mein Herz zu deinen Mahnungen und nicht zur Habsucht. Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre und erquicke mich auf deinem Wege. Erfülle deinen Knecht mit deinem Wort, dass ich dich fürchte. Wende von mir die Schmach, die ich scheue, denn deine Ordnungen sind gut. Siehe, ich begehre deine Befehle, erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit. Das ist das, was wir dann aus dem lauteren Sinn durch den Heiligen Geist immer wieder erbitten und erflehen. Empfangen werden, erleuchtet werden, durch die Zeit getragen werden, bereit sein werden zur Aufnahme in die ewige Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt. Und darum spricht unser Herr, wer mein Wort hat und hält es, der ist es wahrlich, der mich liebt. Und ich werde mich ihm offenbaren. Das Wort offenbaren. Der wird alles wissen, was er braucht. Der hat keinen Mangel an irgendeinem Gut. Gottes Wort halten heißt also bleiben im Leben der Gnade. Und das will der Herr uns schenken, das will er jeden Tag bestätigen, auch wenn wir wieder nach Hause kommen, mitten in dem Sturm. Und es wird uns sicher einiges Stürmisches erwarten im persönlichen Alltag. Wir haben ja in den vergangenen Jahren auch manches erlebt, dass wir dann die Nachricht kriegten, da ist wieder jemand zum Fenster eingestiegen und die Schränke durchgewühlt oder irgend sowas. Erlebt man dann immer, ja, aber diese Stürme sollen uns nicht einholen, sondern die Offenbarung Jesu in unserem Leben, dass er der Sieger ist und bleibt.